SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute in der kommenden halben Stunde. Bärbel Baas soll Bundestagspräsidentin werden. Damit wäre unter Deutschlands höchsten Amtsträgern doch noch eine Frau. Wir kommentieren. Jens Weidmann verlässt die Bundesbank. Warum und was vielleicht aus ihm wird, erfahren Sie hier und ausführlich auch in SWR 2 aktuell Wirtschaft um kurz nach 6:30. Gerd Müller zieht Bilanz über seine Zeit als Bundesentwicklungsminister. Wir auch mit Anne Jung von der Hilfsorganisation Medico International im SWR 2 Tagesgespräch. Jetzt ist es kurz nach 6:00. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Es sieht so aus, als würde Deutschland politisch künftig doch nicht nur von Männern vertreten. Bärbel Baas soll nämlich Bundestagspräsidentin werden. Das Amt gehört zu den höchsten Staatsämtern. Daneben wären noch Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundesratspräsident, da wechselt die Besetzung, und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Alle sind, rechnet man Olaf Scholz schon mal dazu, von Männern besetzt. Da sollte doch wenigstens die Bundestagspräsidentschaft von einer Frau repräsentiert werden. Da traditionell die größte Fraktion im Bundestag das Amt besetzt, war eine SPD-Frau gesucht. Frauen gibt es vergleichsweise viele in der Partei, allerdings auch sehr viele junge und solche, die zum ersten Mal ins Parlament einzogen. Fast schon wäre es deshalb wieder ein Mann geworden, aber dann fand sich Bärbel Baas, Georg Schwarte, über die Frau, die das zweithöchste Amt der Republik bekommen soll.
Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin.
So klang Bärbel Baas vor der Bundestagswahl. Jetzt aber wird aus der Frau Bundeskanzlerin wohl ein Herr Bundeskanzler und aus dem Herrn Präsidenten eine Frau. Vermutlich sie selbst. Bärbel Baas, die erste Frau seit Rita Süssmuth an der Spitze des Parlaments.
Mein Name ist Bärbel Baas. Ich bin 53 Jahre alt, in Walsum geboren, wohne aber jetzt seit vielen Jahren schon in Neudorf. Ich bin in der SPD.
So klingt sie in ihrem Videoporträt. Die Frau ist SPD pur, kommt aus dem Ruhrpott, hat eine sozialdemokratische Aufsteigerkarriere hinter sich, Hauptschulabschluss, Bürogehilfen, Studium, am Ende Abteilungsleiterin einer Betriebskrankenkasse. Die Soziologin Jutta Almendinger, die zuletzt von der SPD eingefordert hatte, eine Frau für die Spitze des Bundestagspräsidiums zu nominieren, ist erklärter Bärbel Baas-Fan.
Sie steht genau dafür, was die Partei jetzt über die Monate hinweg sagte: Respekt. Ja, sie fing klein an, hat einen Job nach der anderen, eine Weiterbildung nach der anderen. Sie steht auch für ein Stück Deutschland.
Ein Deutschland allerdings, das diese Frau Baas erst noch besser kennenlernen muss, als Bundestagsabgeordnete eher unauffällig. Obschon sie seit 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende und zuständig für den Fachbereich Gesundheit war. Da aber stand sie in der Corona-Krise stets tief im Schatten von Karl Lauterbach, der jede Talkshow unterhielt, zum Corona-Karl der SPD wurde und neulich vom Komiker Kurt Krömer nach eben dieser Bärbel Baas gefragt wurde.
Warum hat man von der Frau noch nie was gehört?
Also ich höre regelmäßig von ihr und kann daher bestätigen, es gibt Bärbel Baas.
Und zwar seit 2009 auch als Bundestagsabgeordnete, Wahlkreis Duisburg 1. Immer holte sie das Direktmandat, zuletzt mit 40,3%. Und während ihr Kollege Lauterbach die Talkshows in Sachen Corona bespielte, redete sie allein 15 Mal im Bundestag zum Thema Pandemie und legte sich auch mit der AfD an.
Und das, was ich gerade gehört habe, grenzt an Ahnungslosigkeit. Tut mir leid, Frau Weidel.
Frau Weidel guckte da grimmig. Demnächst also hat es Frau Weidel von der AfD wohl mit einer Bärbel Baas als Bundestagspräsidentin zu tun, die für Ordnung im Parlament sorgen soll. Die Statur dafür habe sie, sagt Soziologin Almendinger.
Sie hat keine Beißhemmungen gegenüber der AfD und ich finde, dass sie ganz ausgesprochen die Ruhe mitbringt, die so eine Präsidentin dann auch braucht.
Dass sie von 2013 bis 2019 eine der parlamentarischen Geschäftsführerinnen der Fraktion war, ist da sicher kein Hindernis. Sie kennt die komplizierten Abläufe im Parlament, versteht das Kleingedruckte, wenn es um Tagesordnungen, Anträge, Kurzinterventionen oder den Ältestenrat geht. Dass SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Ende als möglicher Bundestagspräsident zurückzog, vermutlich ein kluger Schachzug der SPD. Er selbst hatte sich zu seinen Ambitionen stets vage geäußert.
Wenn es eine Wertschätzung sein soll, dass ich genannt werde, freue ich mich darüber.
Jetzt freut sich Bärbel Baas und mit ihr die Frauen in der SPD und vielleicht auch die darüber hinaus. Denn die SPD kommt mit einem weiblichen Doppelschlag daher. Neben Bärbel Baas als Parlamentspräsidentin soll Aydan Özus, die frühere Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, eine der 5 Stellvertreterinnen von Bärbel Baas werden.
Es wurde also doch doch noch eine hohe Frau für das hohe Amt. Eine Frau für das hohe Amt, so rum gehört das, gefunden. Und allenthalben ist man sehr zufrieden damit und voller Lob. Sieht meine Kollegin Marie Gedin allerdings eigentlich keinen Grund für. Ihr Kommentar.
Na prima, alles fein. Die SPD schickt nach einigem Hin und Her also doch eine Frau ins Rennen um das Amt der Bundestagspräsidentin. Damit ist dann ja die Staatsspitze, die Staatsführung oder wie auch immer man die höchsten Ämter in diesem Land nennen mag, nicht komplett in Männerhand. Das Szenario wird also sein wie folgt, wenn es um nationale Gedenktage, Feiern, Katastrophen oder sonstige wichtige Termine geht. Neben dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler, dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und dem Bundesratsvorsitzenden steht also künftig auch Bärbel Baas mit im Bild. Also gerade noch mal gut gegangen? Nein, natürlich nicht. Das ist doch eine Katastrophe. 1 von 5? Welche Frau ist so doof, nicht zu merken, wie weit 1 von 5 von 50-50, von halbe-halbe entfernt ist? 1 von 5? Da sind wir ganz schnell wieder beim angestammten Platz, beim Feigenblatt, beim Dekorativen, da wo der türkische Präsident Erdogan seine Besucherinnen aus Europa gerne platziert, auf der Sofakante. Und ja, wir hatten 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin. Nur, wenn wir jetzt quasi dafür büßen müssen, indem zum Ausgleich erstmal wieder alles ist wie vorher, dann, ja, dann ist schlicht überhaupt nichts gewonnen. Nicht falsch verstehen. Frau Baas wird das sicher gut machen, wenn sie es denn dann wird am kommenden Dienstag. Und Bundespräsidentin ist ein sehr wichtiges Amt. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass im Jahr 2021 ein leises Aufatmen, gar Freude und Erleichterung durch die Reihen inner- und außerhalb des Bundestags geht, angesichts einer absoluten Selbstverständlichkeit. Einer Selbstverständlichkeit am ganz, ganz unteren Rand des Vermittelbaren, weit ab von jeglicher Parität. 2021 und es ist ein Erfolg, wenn 1 von 5 hohen Staatsämtern an eine Frau geht. Um mich nicht zu wiederholen, das ist nicht nur eine Katastrophe, es ist auch peinlich, dass selbst das erst noch ausgeklügelt werden musste, austariert, dass selbst dafür offenbar innerhalb der SPD-Fraktion über andere Posten für andere Männer nachgedacht werden musste. Wenn das stimmen sollte, krass. Und genauso krass, wie überrascht viele waren von einer sich abzeichnenden männlichen Staatsspitze, überrascht von einer doch unübersehe und unüberhöhe und unüberlesbaren männlichen Dominanz in der Bundespolitik. Wie ist das möglich? Die Bundestagswahl ist 3,5 Wochen her und spätestens seitdem kann jeder, jede, der, die es wissen will, wissen oder auch sehr gut sehen, es entscheiden, verhandeln, sondieren überwiegend Männer. Fraktionschefs, Generalsekretäre, Verhandlungsführer, Männer, soweit das Auge reicht. Und ja, dazwischen sind auch ein paar Frauen. Gäbe es die Grünen nicht, kämen in der Tagesschau allerdings fast nur noch Männer vor. Meine Güte, und nun soll ich mich über Bärbel Baas freuen? Sorry, sicher eine gute Wahl, aber freuen kann ich mich nicht.
Ein Kommentar von Marie Gedin. Ja, und dann gibt es eine weitere Personalie heute. Jens Weidmann geht. 10 Jahre hat er Deutschlands Bundesbank, die Deutschlands Zentralbank, geleitet. 10 Jahre, sagt er, seien eine gute Zeit, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Welche Rolle Weidmann in diesem neuen Kapitel spielen wird oder darf, ist unklar. Es heißt, seine Entscheidung sei schon gefallen, als Christine Lagarde Chefin der EZB, der Europäischen Zentralbank, wurde und nicht er. Weitere Einzelheiten von Hans-Joachim Viehweger.
Weidmann gibt persönliche Gründe für seinen Rücktritt an. Doch aus seinem Schreiben an die Mitarbeiter der Bundesbank lässt sich deutliche Kritik am derzeitigen Kurs der Europäischen Zentralbank herauslesen. Mit Blick auf die jüngste Korrektur der Geldpolitik, die ein etwas höheres Inflationsziel als bisher beinhaltet, mahnt er, Zitat, perspektivische Inflationsgefahren nicht aus dem Blick zu verlieren. Außerdem erinnert Weidmann daran, dass Krisenmaßnahmen nur in Notsituationen verhältnismäßig seien und warnt davor, dass die EZB in Schlepptau der Fiskalpolitik oder der Finanzmärkte geraten könne. Bundesfinanzminister Olaf Scholz dankte Weidmann für sein außerordentliches Engagement. Er habe die Geldpolitik in Deutschland und Europa maßgeblich mitgeprägt. FDP-Chef Christian Lindner äußerte sein Bedauern über die Rücktrittsankündigung. Weidmann sei für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik gestanden, deren Bedeutung angesichts von Inflationsrisiken wachse. Rechtlich ist es so, dass der Präsident der Bundesbank vom Bundespräsidenten bestellt wird, auf Vorschlag der Bundesregierung. Das ist insofern spannend, als die Entscheidung darüber in die Übergangszeit zwischen der amtierenden und der künftigen Regierung fallen dürfte. Weidmann gibt sein Amt zum Jahresende auf.
Ausführlicher geht es um das Thema noch in SWR 2 aktuell Wirtschaft, hier um kurz nach 7:30. Die Bundespolizeigewerkschaft hatte Anfang der Woche Alarm geschlagen. An der deutsch-polnischen Grenze versuchten täglich mehr Menschen illegal nach Deutschland zu kommen. Es drohe ein Kollaps. Deshalb solle Bundesinnenminister Seehofer dafür sorgen, dass die Grenze zumindest zeitweise wieder kontrolliert werde. Zum Hintergrund nochmal. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte im Frühjahr angekündigt, seine Regierung werde Flüchtlinge unbehelligt Richtung EU ziehen lassen. Lukaschenko reagierte damit auf EU-Sanktionen gegen sein Land. Seither gibt es eine neue Fluchtroute von Belarus Richtung Polen nach Deutschland. Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben seit August 4.300 Menschen an der Grenze aufgegriffen. Heute hat das Kabinett getagt, sehr wahrscheinlich übrigens zum letzten Mal in dieser Runde. Und Seehofer hat über die Gemengelage informiert und Konsequenzen angekündigt. André Seifert berichtet aus Berlin.
Einer Grenzschließung zu Polen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer heute eine Absage erteilt. Stattdessen will er enger mit Polen zusammenarbeiten, um die Lage an der deutsch-polnischen Grenze in den Griff zu bekommen. Laut Seehofer seien mehr gemeinsame Patrouillen geplant. Das habe er der polnischen Regierung so vorgeschlagen.
Diese gemeinsamen Patrouillen haben den Sinn, mögliche Grenzgänger auf der grünen Grenze zu identifizieren, aber auch mögliche Straftaten, die im Zusammenhang mit diesen Migrationsströmen stehen, aufzudecken, zum Beispiel Schleuser dingfest zu machen.
Die Schließung der grünen Grenze sei im Innenministerium kein Thema gewesen. Sie wäre rechtlich auch sehr fragwürdig, so Seehofer. Der Bundesinnenminister legte zugleich neue Zahlen vor. Die Bundespolizei griff demnach an der Grenze zu Polen bislang über 5.700 Migranten auf, unter anderem mit Visa- und Einreisestempeln von Belarus. Allein am Montag kamen knapp 1.000 Flüchtlinge über die Grenze. Seehofer sagte, angesichts dessen würden sich viele in der Bundesrepublik an die Flüchtlingskrise von 2015 erinnert fühlen. Doch so weit sei es noch nicht.
Es gibt keinen Vergleich zu 2015 und auf absehbare Zeit auch. Aber 1.000 Leute am Tag, können Sie selber ausrechnen, was das im Monat bedeutet. Und aus den 1.000 können dann sehr schnell 1.500 und 2.000 werden.
Tatsächlich geht Seehofer davon aus, dass diese Zahl in den nächsten Wochen noch steigen könnte. Seinem Ministerium lägen Informationen vor, wonach Belarus den Druck noch erhöhen könnte.
Das Regime in Belarus hat jetzt die Liste der Staaten, die visumsfrei einreisen können, deutlich erweitert. Sie tut es schon seit längerer Zeit, nämlich auf den Iran, Pakistan, Südafrika, Ägypten und Jordanien, die sind jetzt auch in dieser Liste, wo man visumsfrei in Belarus einreisen kann.
Es gebe nun auch Flüge aus Dubai, Istanbul und Beirut nach Minsk. Von dort schicke das Lukaschenko-Regime die Flüchtlinge weiter an die EU-Außengrenze zu Polen. Momentan warten an der belarussischen Grenze demnach rund 15.000 Migranten auf eine Weiterreise in den Westen. Seehofer sprach von einer hybriden Bedrohung, da Belarus Migranten als politische Waffe Einsätze. Daher sei das Problem vor allem ein außenpolitisches.
Wir sind alle überzeugt, dass der Schlüssel zur Lösung des Problems wohl in Moskau liegt.
Horst Seehofer listete die wenigen Optionen der Bundesregierung auf. Weitere Sanktionen gegen Belarus und Gespräche mit den Fluggesellschaften, die die Menschen im Auftrag von Belarus befördern.
Ein Bericht von André Seifert. Gerd Müller war ein Entwicklungsminister, der auffiel. Er hat Dinge oft beim Namen genannt und sich auch schon mal mit den eigenen Kollegen der CSU angelegt. Man hatte das Gefühl, seine Arbeit für die Ärmsten sei ihm ein echtes Anliegen. Heute hat Müller Bilanz gezogen und außerdem den entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregierung vorgelegt. Auch das ein weiteres letztes Mal. Müller hat sich ja aus der Bundespolitik verabschiedet. Auch heute hat er wiederum deutliche Worte nicht gescheut. Und er sagte zum wiederholten Mal klipp und klar, wie es ist.
Hunger ist Mord. Ich sage das so drastisch, weil heute, am heutigen Tag, 15.000 Kinder sterben.
Was er sonst noch gesagt hat, weiß unser Berliner Korrespondent Christoph Keppeler.
Er war immer der etwas andere, untypische CSU-Politiker, sogar kapitalismuskritisch, auch heute wieder.
Nach der Pandemie ist die Schere noch größer geworden zwischen den Reichen und den Armen.
Gerd Müller ist auch der Minister, der sich nicht nur hinter unsere Soldatinnen und Soldaten stellt. Er bricht vor allem eine Lanze für die, die ohne Waffe in Afghanistan, so meint er, sehr viel geschafft haben.
Die Entwicklungshelfer und Helferinnen natürlich verdienen mehr Anerkennung, Respekt und Dank für ihren großartigen Einsatz in Afghanistan. Und sie bleiben dort Ein großer Teil.
Auch Eigenlob beherrscht der Entwicklungsminister. Die Regierung habe den Entwicklungshaushalt verdoppelt und
das 0,7%-Ziel erstmals im Rahmen dieser Regierung seit 50 Jahren umgesetzt.
0,7% des Bruttonationalproduktes soll international für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden. Das hatte das reiche Deutschland bisher nicht geschafft. Aber für Gerd Müller muss es noch mehr werden, weil man ja auch sehr viel mehr in den weltweiten Klimaschutz investieren müsse.
Ich sage klar, wer 2% bei Rüstung anstrebt, der muss sich auch zu mindestens 1% für Entwicklungszusammenarbeit, internationale Kooperation aussprechen.
Das sagt er vor allem in Richtung derer, die demnächst das Land regieren wollen und jetzt eine Ampelkoalition verhandeln werden. Es brauche
ein starkes Entwicklungsministerium, das weiterentwickelt wird zu einem Ministerium für internationale Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung.
Im Ampelsondierungspapier steht da bisher nur ein sehr allgemeiner Satz zur Entwicklungspolitik. Müller sagt in Richtung des möglichen neuen Kanzlers Olaf Scholz, SPD:
Jetzt ist notwendig, eine wirksame europäische Finanztransaktionssteuer auch und insbesondere auf Derivate und Spekulationsprodukte.
Eine Bilanz des Bundesentwicklungsministers über seine 8-jährige Amtszeit. Und Bilanz darüber ziehen wir auch mit Anni Jung. Sie ist Teil der Geschäftsführung der Hilfsorganisation Medico International. Diese Organisation setzt sich weltweit für menschenwürdige Lebensverhältnisse ein und arbeitet daran, strukturelle Ursachen von Armut und Ausgrenzung zu überwinden. Frau Jung, werden Sie Herrn Müller denn vermissen?
Ja und nein. Also man muss schon sagen, es war ein ungewöhnlicher Minister, der, glaube ich, ein ganz wesentliches Ereignis zur Veränderung seiner Politik genutzt hat, nämlich das dramatische Unglück Rana Plaza, den Zusammensturz der Fabrik in Bangladesch mit 1200 Toten. Da hat er schmerzhaft wahrscheinlich auch für sich selber erfahren, dass freiwillige Maßnahmen mit Blick auf die Industrie einfach nicht funktionieren, hat ein Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht, mit auch Unterstützung durchaus auch der Nichtregierungsorganisation, hat aber auch erlebt, dass sein guter Entwurf weitgehend einkassiert wurde.
Dieses Lieferkettengesetz, das hat er zusammen mit dem Bundesarbeitsministerium, mit Bundesarbeitsminister Heil von der SPD, ja, ich sag mal, durchgeboxt. Es wird auch wirklich als sein größter Erfolg benannt. Sehen Sie das auch so? Hat das wirklich was gebracht?
Wir sehen das sehr kritisch tatsächlich, weil nicht ausreichend ausformuliert wurde, wie die Menschenrechte entlang der Lieferkette geschützt werden können. Es ist nicht so ein zahnloser Tiger wie manche anderer solcher Entwürfe, aber es geht bei weitem nicht weit genug. Und das Problem ist immer, wenn sowas erstmal in der Welt ist, das dann nachzubessern, das auch schärfer zu formulieren, ist dann eine Aufgabe von vielen Jahren. Wir haben hier ganz klar erlebt, dass bei diesem Fall einfach vor allen Dingen das Wirtschaftsministerium dem seine Handschrift ausgedrückt hat und dass auch die Lobbyarbeit der großen Industrieverbände sehr erfolgreich darin waren, das kleine, schwache BMZ daran zu hindern, dieses Gesetz so durchzubringen, wie es notwendig gewesen wäre.
Jetzt waren wir sehr konkret mit dem Lieferkettengesetz. Wenn wir mal auf die Gesamtschau gucken, Müller hat es nie an starken Worten fehlen lassen. Er hat gewarnt, zum Beispiel 2014, ein Jahr vor der großen Flucht.
Wir müssen den Familien eine Überlebenschance, eine Zukunft in ihrer Region bieten. Ansonsten werden Hunderttausende zu uns kommen.
So viel zu Prognosen, die er auch immer abgegeben hat. Waren oder sind Sie denn auch mit seinen Taten im Ganzen zufrieden damit, was er erreicht hat?
Also gerade dieser Bereich Flucht und Migration sehe ich doch sehr kritisch, weil unter Müller gab es eine ganz enge Verschränkung von Innenpolitik, Sicherheitspolitik und Entwicklungspolitik. Das heißt also, das BMZ hat Programme mit unterstützt für die sogenannte freiwillige Rückkehr. Eine freiwillige Rückkehr, die häufig doch auch erzwungen war, die in unsichere, gefährliche Kriegsländer geführt hat. Und damit hat er eigentlich seine Verantwortung, das Globale in den Blick zu nehmen und hier sich nicht vor den Karren spannen zu lassen, von innenpolitischen Erwägungen einfach nicht durchgehalten.
Frau Jung, er wollte ja auch immer ein Umdenken erreichen. Ist ihm das gelungen?
Er hat das Globale schon zurückgeholt in die Debatte. Also es ist ihm schon gelungen zu erklären, wie alles mit allem zusammenhängt. Das war sicherlich eine der wirklich großen Verdienste seiner Amtszeit. Aber dennoch ist es ihm nicht gelungen, wirklich eine Kohärenz innerhalb der Bundesregierung zu schaffen. Und wenn man das BMZ zum Ausgangspunkt nimmt, sieht man, man kann nicht Programme unterstützen, um Brunnen zu bauen und gleichzeitig zulassen, dass Wasser privatisiert wird. Auch der Blick auf Freihandelsverträge und so weiter, da hätten wir uns mehr kritische Intervention gewünscht, um eben zu sehen und auch eine Kritik daran zu hören, wie das, was er vorschlägt, zerstört, unterminiert wird durch die Handelspolitik, durch die Wirtschaftspolitik seiner eigenen Regierung. Und da hat er sich doch zu sehr zurückgehalten.
Ich bin sicher, die Wunschliste wäre lang, aber wenn man jetzt einen Wunsch rauspicken müsste, was erwarten Sie von der Entwicklungspolitik der künftigen Regierung?
Wir erwarten, dass das Entwicklungsministerium beiträgt, dass die Menschenrechte umgesetzt werden. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch in konkreten, handhabbaren Gesetzen, die eine richtige Antwort geben können auf globale Wirtschaftspolitik, weil die wird globalisiert, die Menschenrechte sind nach wie vor da hinten dran und das wäre ganz zentral, damit Voraussetzungen geschaffen wird dafür, dass alle Menschen sich gleichermaßen auch mit Rechten ausgestattet als Bürgerinnen und Bürger dieser Erde fühlen können und ihre Rechte überall auch einklagen können.
Anne Jung von der Hilfsorganisation Medico International im SWR 2 Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht es noch um den Oberbürgermeister von Tübingen. Boris Palmer ist Oberbürgermeister von Tübingen einerseits. Boris Palmer ist andererseits nicht so wahnsinnig gerne gesehen in seiner eigenen Partei, bei den Grünen. Was daran liegt, dass Palmer immer wieder und augenscheinlich auch sehr gerne von der Parteilinie abweicht und provoziert. Das hat nun vielleicht Konsequenzen auf sein Amt in Tübingen. In rund einem Jahr wird dort ein neuer OB gewählt und es könnte sein, dass Palmer einen Gegenkandidaten oder eine Kandidatin aus den eigenen Reihen bekommt. Heute Abend sollen die 450 Mitglieder des Grünen Stadtverbands in Tübingen darüber entscheiden, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat per Urwahl bestimmt werden soll. Stefanie Assenheimer wird die Sitzung für uns verfolgen. Vorab schon mal die Frage, warum, Frau Assenheimer, diese doch eher ungewöhnliche Prozedur bei einem so erfolgreichen Oberbürgermeister wie Boris Palmer?
Ja, da will ich kurz auf Palmers Erfolge blicken, um zu verstehen, wie ungewöhnlich eigentlich diese Prozedur ist. Er ist seit 15 Jahren im Amt. Seither sind die Gewerbesteuereinnahmen gestiegen. Beim Ausbau von Kitas liegt Tübingen weit vorne. Und was die Klimapolitik angeht, ist die Stadt ebenfalls Vorreiter. Also normalerweise wäre da klar, dieser Mann soll weiterhin Oberbürgermeister bleiben, sprich für eine dritte Amtszeit kandidieren. Jetzt das große Aber. In der eigenen Partei ist Boris Palmer hoch umstritten. Man sieht zwar seine Leistungen, aber immer wieder eckt der Oberbürgermeister an. Es gab in der Vergangenheit großen Ärger über Äußerungen, mit denen viele in der Partei überhaupt nicht leben können. Es gibt einige bei den Grünen auf Bundes-, Landes-, Kreis- und auch eben auf der Lokalebene, die sich daran stören, dass Palmer sich immer wieder rassistisch äußert. Und mittlerweile läuft auch ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Der Auslöser war ein Facebook-Kommentar zum ehemaligen Fußballprofi Dennis Aogo. Da hat Palmer das sogenannte N-Wort benutzt. Ja, und all das hat dazu geführt, dass der Stadtverband der Tübinger Grünen ihn auch nicht mehr unterstützen will. Aber der Vorstand will eine basisdemokratische Entscheidung und lässt deshalb heute Abend über eine Urwahl abstimmen.
Heißt also, dass Palmer vielleicht Konkurrenz bekommt? Hat er sich denn dazu geäußert?
Nein, von Boris Palmer ist dazu wenig zu hören. Sicher ist, er wird bei der Abstimmung heute Abend nicht dabei sein. Er will das Ergebnis auch nicht kommentieren, auch morgen früh nicht. Man fragt sich natürlich, ob er unter diesen Umständen nochmal als OB antreten will oder ob er sowieso genug hat nach 16 Jahren Rathauschef und lieber mal was anderes macht. Und es kann natürlich auch sein, dass er ohne die Unterstützung der Partei ins Rennen geht. All das hat Palmer bislang aber offen gelassen. Spannend wird der Kampf ums Tübinger Rathaus auf jeden Fall. Und wenn das Ergebnis heute Abend feststeht und die Tübinger Grünen für eine Urwahl im April stimmen, dann stünde eine mögliche Kandidatin bereit. Die Ortsvorsteherin aus Tübingen-Weilheim, Ulrike Baumgärtner, hat bereits Interesse bekundet. Sie könne sich das Oberbürgermeisteramt vorstellen. Es sei eine reizvolle Aufgabe, sagte sie mir vor wenigen Tagen. Sie wolle aber zunächst die Entscheidung der Mitglieder abwarten.